So, wir sprechen also über die biblische Lehre von den Heilszeiten oder Haushaltung. Das griechische Wort, was im Neuen Testament einige Male vorkommt, heißt Oikonomia. Oikonomia. Und das hören wir schon am Klang, dass das Wort Ökonomie davon abgeleitet ist. Oikonomia gleich Ökonomie. Das bedeutet Haushaltung oder Verwaltung eines Haushalts. Das kann durchaus auf einen hauswirtschaftlichen Haushalt bezogen sein, kann aber auch auf einen Staatshaushalt bezogen werden. Verwaltung eines Haushaltes. Und es kann auch im weiteren Sinne Heilszeit bedeuten. So wie wir es eingangs auf der Folie gesehen haben, diese 7 Heilszeiten, Haushaltungen, die wir in der Bibel finden. Und nun ist die Frage, nach welchen Prinzipien hat Gott in der jeweiligen Haushaltung, Heilszeit gearbeitet? Nach welchen Prinzipien hat er die Menschen zur Rechenschaft gezogen? Nach welchen Prinzipien hat er einfach die Zeit ablaufen lassen? Und da wollen wir eingangs einen sehr wichtigen Abschnitt im Lukasevangelium aufschlagen. Und ich glaube, da wird es den allermeisten so gehen wie mir. Das ist ein Abschnitt, den wir schon einige Male gelesen haben. So, wenn man fortlaufend Bibelteile durchliest, das Evangelium, die Briefe etc., dann hat man das schon gelesen. Aber ich glaube, das ist ein Abschnitt, der sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Ich habe ihn bis jetzt jedenfalls nicht verstanden. Lukas Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. In diesem Kapitel ist auch die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Das kennen wir alle gut. Aber Lukas 16, 1 bis 8, das ist ein sehr schweres Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Und ich habe da bis jetzt eigentlich immer drüber gelesen. Jetzt wollen wir es lesen. Lukas 16, 1 bis 8. Er, Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Ich schmeiß dich raus. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab, graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setz dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach, 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. So, vielleicht gerade diesen letzten Vers, den kennen wir am besten, der wird ab und zu noch zitiert, aber dieses Gleichnis, das ist uns wahrscheinlich relativ verschlossen. Und das ist auch verständlich, denn ich glaube, hier in diesem Gleichnis wollte Jesus die Prinzipien, die Merkmale einer Haushaltung erklären. Und anhand dieses Abschnitts wollen wir uns das mal gerade vor Augen führen. Es gibt wichtige Merkmale einer Haushaltung. Das erste, der Meister hat seinem Knecht eine Verantwortung anvertraut. Der Meister ist Gott und der Knecht ist jeweils der Mensch in dieser Haushaltung, in dieser verschiedenen Zeitperiode, und der Meister vertraut eine Verantwortung an. Ich glaube, das kann man nicht alles mitschreiben. Da werdet ihr noch viel schreiben müssen heute Abend. Das könnte ich dann leichter kopieren später. Zweitens, der Meister hat eine Zeit bestimmt, wann der Knecht zur Rechenschaft gezogen wird. Er gibt ihm die Aufgabe und sagt, mach das, später ziehen wir Bilanz. Dann drittens, der Meister kann den Knecht abbestimmen, wenn er seiner Verantwortung nicht gerecht wird. Das ist die souveräne Freiheit des Meisters. Dann viertens, der Meister kann die Verantwortung oder die Aufgaben seines Knechtes neu bestimmen, wenn er dies für notwendig hält. Er kann sie also variieren, er kann die Aufgaben modifizieren, er kann sie ergänzen, er kann bestimmte Dinge wegnehmen, neue dazufügen. Das kann der Meister bei seinem Knecht tun. Und fünftens, in jeder Haushaltung oder Heilszeit gibt es einen Meister, einen Knecht, eine Verantwortung, einen Zeitpunkt der Rechenschaft und die Möglichkeit der Veränderung der Bestimmungen für den Haushalt. Das wird uns hier anhand dieses Gleichnisses in Lukas 16 gezeigt. Das sind die Merkmale einer Haushaltung. Wollen wir uns das vielleicht gut einprägen, dieses Schema, dieses Grundschema, das werden wir gleich wiederfinden in allen 7 Haushaltungen, die wir in der Bibel finden. Immer geht es nach diesem Schema. Da ist eine Verantwortung anvertraut, da wird Rechenschaft gefordert eines Tages, da kann Gott die Aufgaben verändern, modifizieren und er kann, wie es hier steht, neu bestimmen, neue Dinge dazufügen und so weiter. Wollen wir uns nun die verschiedenen Haushaltungen oder Heilszeiten der Bibel im Einzelnen anschauen? Wir beginnen mit dem Zeitalter der Unschuld. Der Zeitpunkt für diese Haushaltung, der Zeitraum vielmehr, war von der Schöpfung an bis zum Sündenfall. Wir erinnern uns, Gott hatte Adam und Eva, zwei Menschen, gemacht. Er hatte sie in den Garten Eden gesetzt und sie waren vollkommen, sie waren unschuldig, aber sie waren nicht erprobt. Sie hatten noch gar keine Aufgabe zu bewältigen gehabt, noch keine Bewährungsprobe. Und das Verwaltungsprinzip Gottes für diese Zeit im Paradies bestand darin, dass der Mensch, der gut geschaffen worden war, der sehr gut war, jetzt erprobt werden sollte anhand eines Gebotes. Gott sagte, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, nur von diesem einen Baum darfst du nicht essen, sonst musst du sterben. Und durch diese Entscheidung konnte der Mensch sein Gutsein bestätigen und verfestigen oder er konnte es verlieren und böse werden. Es gab also eine echte Alternative. Das war Gottes Prinzip hier in dieser Haushaltung. Das war die Verantwortung, die der Mensch hatte. Die Offenbarung Gottes war also, der Mensch sollte den Garten Eden bebauen und bewahren und er sollte von der Frucht eines bestimmten Baumes nicht essen. Das ist alles, was die Menschen in dieser Zeit von Gott wussten, was sie von ihm hörten und was sie an Aufgaben zu bewältigen hatten. Also die Verantwortung bestand darin, aufgrund der von Gott gegebenen positiven Ausrichtung ihm zu gehorchen. Wir werden sehen, das erwartet Gott von allen Menschen zu allen Haushaltungen immer wieder das Gleiche. Gehorsam. Gott ist Gott und er erwartet Gehorsam. Das werden wir sehen, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und er prüft nun diesen Gehorsam durch dieses Gebot, das er gegeben hat. An diesem Gebot musste er sich bewähren, ob der Mensch in freier Selbstentscheidung und Liebe Gott gehorchen wollte oder ob er sich im Ungehorsam in Rebellion bringen wollte gegen Gott. Er wurde in die Alternative gestellt, Gehorsam oder Ungehorsam. Der Mensch entschied sich durch Verführung des Feindes, der hinter der Schlange stand, für den Ungehorsam, für die Auflehnung. Und daraufhin folgte Gottes Gericht. Gott antwortet mit Gericht, mit den Konsequenzen geistlicher Tod, Krankheit, körperlicher Tod. Die Frau muss Kinder unter Schmerzen gebären. Gott verflucht den Ackerboden und der Mensch wird letztlich an Satan versklavt. Dieses Gericht Gottes kam über die Menschen, als sie sich für den Weg des Ungehorsams entschieden. Wir sehen also die Prinzipien in dieser ersten Haushaltung. Da war es noch alles sehr einfach. Gott hatte nur dieses eine Gebot gegeben, aber der Mensch entschied sich dagegen und Gott antwortete mit Gericht. Nun schauen wir uns die zweite Haushaltung an, die Haushaltung des Gewissens. Vom Sündenfall an, von diesem Augenblick an, als Eva von der Frucht nahm und ihrem Mann auch gab und sie beide aßen, von diesem Moment an ist die tiefe Kluft zwischen den Schöpfer und die Geschöpfe gekommen, was wir Sündenfall nennen, der Fall in die Sünde. Es war ein Fall. Und nun haben wir die nächste Zeitperiode vom Fall bis zur Sintflut. Also die Kapitel 3 bis 9 im 1. Mosebuch. Das Verwaltungsprinzip Gottes für diese Heilszeit war das Gewissen. Das heißt, Gott wollte die Menschen anhand des Gewissens durch ihr Gewissen lenken und leiten. Er wollte sie durch ihr Gewissen führen durch ihr Leben. Sie sollten nach ihrem Gewissen leben. Sie hatten sonst keine Offenbarung, sie hatten kein Altes Testament, sie hatten erst recht kein Neues, aber sie hatten ein Gewissen. Gewissen heißt Mitwissen. Mitwissen mit Gottes Geboten. Sowohl das lateinische Wort conscientia heißt wörtlich Mitwissen, als auch das griechische Wort synaedesis heißt ebenfalls Mitwissen. Nur im Deutschen haben wir ein anderes Wort Gewissen, aber eigentlich wäre die richtige Übersetzung Mitwissen. Mitwissen mit Gottes Geboten, da drin, tief drin im Herzen. Jeder Mensch auf dieser Erde hat ein verborgenes Mitwissen mit Gottes Geboten. Und Gott wollte durch dieses Mitwissen im Herzen die Menschen lenken. Und er wollte auch das Böse durch das Wirken des Heiligen Geistes einschränken. Denn in 1. Mose 6 sagt Gott, mein Geist soll nicht immer da auf der Erde walten. Das heißt, in dieser Zeit wirkte Gott auch in besonderer Weise noch durch den Heiligen Geist. Das Gewissen des Menschen in Zusammenhang, in Kombination mit dem Heiligen Geist. Das sollte die Menschen damals zum Gehorsam gegen Gott ermutigen. Diese beiden Hilfen Gottes, diese beiden Prinzipien, Gewissen und Heiliger Geist. Dann gab Gott eine neue Offenbarung für diese Haushaltung. Es kommt eine neue Offenbarung, nämlich die Erlösung durch den Glauben an Gott, der sich durch die Darbringung eines Tieropfers äußerte. Zweimal haben wir in dieser Haushaltung des Gewissens das Tieropfer. Einmal opfert Gott selbst, er macht Adam und Eva Röcke von Fellen und zieht sie ihnen an. Das heißt, Gott hat unschuldige Tiere geschlachtet und hat sie mit deren Fellen bedeckt, damit ihre Blöße bedeckt war. Und dann hat Abel dieses Prinzip verstanden, Kein nicht, er opfert von den Früchten des Feldes. Aber er hat nicht verstanden, dass man Gott nur durch den Glauben an ein Stellvertreten, an ein Opfertier, an einen Stellvertreter nahen kann. Das hat er nicht verstanden, dieses Prinzip. Und so lehnt Gott Kains Opfer ab, aber Abels Opfer nimmt er an. Das ist hier die neue Offenbarung, Erlösung durch den Glauben an Gott, durch die Darbringung eines Tieropfers. Und von hier an zieht sich das durch das ganze Alte Testament, bis das Lamm Gottes am Kreuz stirbt. Die Verantwortung des Menschen ist ganz klar. Er sollte gehorsam sein gegenüber Gott und er sollte dabei seinem Gewissen folgen. Und die Prüfung dieses Gehorsams war einfach die Frage, wird der Mensch aufgrund der Weisung seines Gewissens und des Wirkens des Heiligen Geistes Gott gehorchen. Er gehorchte nicht. Er wurde ungehorsam und blieb es, wie wir sehen, bei Kain im Brudermord, bei Lamech in seinem Gewaltlied und dann bis zur Verderbtheit der Menschen zur Zeit der Sintflut. Es geht rasant bergab von Kain bis zum Sintflutgeschlecht. Nur wenige hundert Jahre und die Erde ist völlig verderbt. Gott antwortet mit Gericht durch die Sintflut, eigentlich Sündflut. Und Gott zerstört die Rebellen und ermöglicht damit einen Neuanfang mit Noah und seiner Familie. So sehen wir hier den Haushalt des Gewissens und wollen uns da merken, dass hier Gott eine neue Offenbarung gebracht hat. Der Glaube an ihn, das Nahen zu Gott durch Darbringung eines stellvertretenden Opfertiers. Nun haben wir den nächsten Haushalt. Ich nenne ihn die Haushaltung der Obrigkeit oder der eingesetzten Staatsgewalt. Wir haben das letztes Mal schon kurz besprochen. Das ist die Zeit von Noah an nach der Sintflut bis zu Abraham. Und das Verwaltungsprinzip Gottes, wie er jetzt die Menschen lenken wollte, war, dass er die Ausbreitung des Bösen gewährt hat durch Einsetzung von Menschen, die andere bestrafen, wenn sie Böses tun. Vor allen Dingen, wenn Menschen getötet haben. Wir haben diese Stelle gelesen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, sagte Gott in 1. Mose 9, Vers 6. Das heißt, er setzt eine Institution ein, Menschen, die wieder über andere Menschen zu Gericht sitzen und auch Strafe ausüben. Und diese Institution ist eine bleibende, wir haben die auch heute noch, die wurde im Neuen Testament bestätigt, in Römer 13 und anderen Stellen. Da setzt Gott erneut die Obrigkeit ein, das heißt, er bestätigt die Obrigkeit auch als solche, die mit Gewalt dem Bösen wehren kann. Die Obrigkeit hat das Schwert. Und das Schwert ist nicht da, um jemand einen Streich, einen Klaps auf den Popo zu geben, sondern das Schwert ist da, um Todesstrafe zum Beispiel auszuüben. Was von Gott her theoretisch möglich wäre, natürlich heißt es nicht, dass überall jetzt die Todesstrafe eingeführt werden sollte, aber von der Bibel her wäre es möglich. Und Gott lenkte die Menschen durch die Funktion ihres Gewissens, durch das Wirken des Heiligen Geistes und jetzt kommt hinzu die Einschränkung des Bösen durch obrigkeitliche Gewalt. Und die neue Offenbarung für diese Zeit von Noah bis Abraham war einfach die Einsetzung menschlicher Obrigkeit und das Gnadenzeichen des Regenbogens. Das sind die zwei neuen Dinge, die wir hier in dieser Zeit finden. Die Verantwortung des Menschen ist ganz klar, immer gehorsam. Auch hier gehorsam gegenüber Gott, aufgrund seines Gewissens, aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes und aufgrund der menschlichen Obrigkeit. Jetzt kommt also hinzu, dass der Mensch Strafe angedroht bekommt, auch menschliche Strafe, wenn er bestimmte Dinge tut. Also es wird eigentlich immer leichter für ihn, er bekommt immer mehr Dinge, die ihm helfen sollen, gehorsam zu sein, aber der Mensch findet nicht zum Gehorsam. Wird der Mensch aufgrund dieser drei Verwaltungsprinzipien Gottes gehorchen? Nein. Wir finden wieder die Äußerung des Ungehorsams beim Menschen, die Betrunkenheit bei Noah, die Schamlosigkeit, Hams und der Turmbau zu Babel. Ich kann jetzt die Dinge nicht alle einzeln erklären, aber die meisten von uns, denke ich, werden diese Stichworte mit einem Inhalt verbinden können. Gott antwortet auch hier mit Gericht, ich darf das vorwegnehmen, jede Haushaltung, jedes Zeitalter endet mit Gericht. Immer ist da der Absturz des Menschen und immer muss Gott mit Gericht antworten. Und zwar war hier das Gericht der Verwirrung der Sprachen der Menschen durch die damit verbundene Zerstreuung der Menschen. So entstanden die verschiedenen Nationen und Rassen auf der Erde. Das geht zurück auf den Ungehorsam des Menschen in dieser Zeit, wo Gott auf diese Weise mit Gericht antwortete. Ich weiß, das ist nicht leicht, das jetzt alles so nacheinander zu hören, aber vielleicht hilft es uns doch, wir haben das schon heute vor einer Woche so grob entfaltet, diese 7 Heilszeiten, und jetzt gehen wir nochmal in die Details und ich hoffe, dass einfach immer mehr hängen bleibt auch. Ja, jetzt kommt die Haushaltung der Verheißung. Das ist diese Zeit der Erzväter Abraham, Isaak, Jakob, wo Gott jedem Einzelnen mehrmals einen Erlöser verheißt. Einen, der kommen wird und der alles wieder in Ordnung bringen wird. Das nennen wir die Zeit der Verheißung. Und hier fügt Gott den schon bestehenden Prinzipien, die wir hatten, also Gewissen, Heiliger Geist, Obrigkeit, noch ein weiteres hinzu, nämlich die Verheißung an Abraham und seine Nachkommen. Sie bekommen eine Verheißung. Das heißt, das soll ihnen auch helfen, gehorsam zu sein, im Blick auf diesen verheißenen Erlöser. Das soll sie positiv motivieren, die Verheißung. Die neue Offenbarung in dieser Haushaltung ist, Gott kehrt sich von den Völkern ab und erwählt eine Familie und deren Nachkommen als sein berufenes Volk. Abraham und seine Kinder und Kindeskinder. Und er gibt dieser einen Familie, Abraham und Sarah, die Verheißung, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da geht Gott einen ganz neuen Weg. Bis hierhin versucht er, frontal alle Völker zu gewinnen, alle Menschen. Und es ist nicht gelungen, und jetzt schlägt er einen anderen Weg ein. Jetzt sagt er, ich muss mir zuerst ein Eigentumsvolk schaffen. Und in diesem Volk, da bereite ich mir einen Luftlandeplatz vor, wo ich landen kann, wo ich Mensch werden kann. In dieses Volk will ich hineingeboren werden. Ich will Mensch werden und in dieses Volk hineinkommen. Nicht in die Römer, nicht in die Griechen, sondern in dieses kleine, verachtete Volk Israel. Da will ich hineinkommen und will von innen heraus die Erlösung schaffen und die Menschen zum Gehorsam führen. Das ist Gottes unendlich weiser Plan, den er von Ewigkeit her gefasst hatte. Man könnte hier auch noch nennen als neue Offenbarung die Beschneidung. Hier setzt Gott die Beschneidung ein bei Abraham. Das habe ich hier nicht extra hingeschrieben, aber das steckt in dieser Bibelstelle 1. Mose 17 drin. So. Nun, die Verantwortung des Menschen ist wieder gehorsam gegenüber Gott. Gott erwartet von seinen Verwaltern nichts anderes als Gehorsam und Treue. Das ist ein Grundprinzip, das finden wir in der ganzen Bibel. Nun sucht man an einem Haushalter nichts mehr, nichts Wichtigeres, als dass er treu erfunden werde, sagt Paulus, 1. Korinther 4, 2. Treue, Gehorsam, Loyalität gegenüber Gott. Die Verantwortung, Gehorsam. Und zwar hat Gott da schon die Prinzipien aus den vorhergehenden Haushaltungen stehen gelassen, das Gewissen, das Wirken des Heiligen Geistes, die Obrigkeit. Und jetzt kommt hier neu dazu die Motivation durch persönliche und nationale Verheißungen, ganz persönliche Verheißungen an Abraham, du wirst einen Sohn bekommen, und national, dadurch wird ein ganzes Volk entstehen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Die Prüfung des Gehorsams, auch in dieser Zeit der Verheißung bei den Patriarchen, gehorcht der Mensch nun aufgrund dieser 4 Verwaltungsprinzipien? Sind sie jetzt genug? Hat er jetzt genug Hilfsmittel, um zu gehorchen? Reicht es jetzt aus? Antwort: Nein, es reicht immer noch nicht aus. Sechstens, die Äußerung des Ungehorsams in jener Haushaltung. Die Patriarchen, also Abraham, Isaak, Jakob, gehorchten Gott in verschiedenen Situationen nicht, und zwar in entscheidenden Situationen. Abraham gab Sarah als seine Schwester aus, er wurde der Vater von Ismael, er wartete nicht, bis Gott alles zu seiner Zeit machte, er wollte der Verheißung nachhelfen. Und das ganze Volk Israel, als es in Ägypten war, zur Zeit der Hungersnot unter Josef, kehrte es nach dieser siebenjährigen Hungersnot nicht von Ägypten in das von Gott verheißene Land zurück. Es gefiel ihnen so gut in Ägypten, blieben sie einfach da. Daraufhin wurde es von Ägypten versklavt. Das sind alles diese Äußerungen des Ungehorsams in jener Haushaltung. Und das Gericht Gottes? Gott erlaubte Satan, das Volk Israel mit der Vernichtung durch Pharao zu bedrohen. Die Existenz Israels hing hier an einem seidenen Faden. Der war schon so weit, dass er alle männlichen Nachkommen ausrotten ließ, und das hätte dann nicht mehr lang gedauert, dann hätte es kein Volk Israel mehr gegeben. Das war Gottes Gericht in dieser Zeit der Verheißung. Nun kommt eine sehr wichtige Haushaltung, die Zeit des Gesetzes. Die Haushaltung des Gesetzes. Es geht hier natürlich in besonderer Weise um das Volk Israel. Wir haben da zunächst den betreffenden Zeitraum von der Gesetzgebung am Sinai, 2. Mose 20, bis zum Pfingstfest von Apostelgeschichte 2. Als der Vorhang im Tempel zerriss, trat der verheißene neue Bund in Kraft, der dann auch die Entstehung der Gemeinde ermöglichte. Es ist immer wieder gefragt worden, was war der Augenblick, als der neue Bund begann? War es das Ausrufen Jesu, es ist vollbracht am Kreuz, oder war es der Augenblick, als er starb? Sicherlich gehört das alles zusammen und man kann das vielleicht gar nicht auf die Minute festlegen, aber eins ist deutlich, als der Vorhang im Tempel zerriss, da war deutlich, der Weg zum Allerheiligsten ist frei, heraus aus dem Vorhof, heraus aus dem Heiligtum ins Allerheiligste, und so der neue Bund in Kraft. Das Verwaltungsprinzip Gottes in dieser Zeit des Gesetzes war, dass Gott zusätzlich zu den vier bereits bestehenden Prinzipien, nämlich dass er das Gewissen gebrauchte, den Geist, die Obrigkeit und Verheißungen gegeben hatte, dass er nun zusätzlich noch das Gesetz hinzufügte für sein Volk Israel. Gott offenbarte in diesem Gesetz seinen detaillierten Willen in 613 Geboten. Nach jüdisch-rabbinischer Zählung 248 Gebote und 365 Verbote, macht zusammen 613. Paulus schreibt, dass das Gesetz die Verheißung nicht aufgehoben hat, sondern hinzugekommen ist in Galater 3. Es kam hinzu, die Verheißung, die an Abraham gegeben war, dass in ihm einmal alle Nationen gesegnet werden, die blieb bestehen. Die Verheißung auf Christus hin, aber hinzu kam oder zwischeneinkam dieser Haushalt des Gesetzes, der in besonderer Weise dazu diente, die Erlösererwartung zu stärken durch Offenbarmachung der menschlichen Sündhaftigkeit. Das ist der Hauptzweck des Gesetzes gewesen. Drittens, die Verantwortung des Menschen in dieser Zeit, Gehorsam gegenüber Gott aufgrund der fünf Verwaltungsprinzipien, die wir eben aufgezählt haben, einschließlich nun des Gesetzes. Und da wollte Gott einfach sehen, wird der Mensch nun gehorsam sein, nachdem ich ihm ganz detailliert meinen Willen gegeben habe, schwarz auf weiß, denn das Gesetz wurde ja auch schon niedergeschrieben und es wurde immer wieder vorgelesen und die Menschen kannten es. Wird der Mensch nun Gott gehorsam sein? Und das ist die neue Offenbarung für diese Haushaltung des Gesetzes. Es war einfach die 613 Gebote, das Gesetz als Einheit. Und die Prüfung des Gehorsams bestand darin, wird Israel nun dem Gesetz gehorchen, wird Israel treu bleiben oder wird es doch anderen Göttern dienen? Und wir wissen, dass sehr schnell und sehr beständig die Äußerung des Ungehorsams auftrat bei Israel. Götzendienst, immer wieder fiel das Volk in Baalskult und andere Kulte. Immer wieder Götzendienst und dann bis hin zur Ablehnung des Messias am Ende dieser Haushaltung des Gesetzes. Das Gericht Gottes blieb nicht aus. Er hat sein Volk, dem er so viel anvertraut hatte, in besonderer Weise auch Gericht gegeben. Das ist ein Prinzip Gottes, das wir in der ganzen Bibel finden. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Und Gott hat seinem Volk ganz besonders viel anvertraut, Israel. Und nun forderte er auch viel und deswegen war die Strafe entsprechend schärfer. Zum Beispiel die assyrische Gefangenschaft Israels im 8. Jahrhundert vor Christus, als die 10 Stämme in Gefangenschaft geführt wurden. Dann die babylonische Gefangenschaft Israels im 6. Jahrhundert vor Christus, als auch die restlichen beiden Stämme Juda und Benjamin weggeführt wurden nach Babylon. Dann die Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar im Jahr 586 vor Christus. Und nachdem dieser mühsam wieder aufgebaut worden war, nach der Rückkehr durch Esra Nehemia, eine zweite Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus, alles Gerichte Gottes, dann die zeitlich begrenzte Verwerfung Israels und die weltweite Zerstreuung Israels nach der Ablehnung des Messias im Jahr 135 nach Christus, wurde Israel völlig verstreut unter die Völker. Und dort, wo heute wieder das Volk Israel wohnt, gab es keinen einzigen Juden über viele Jahrhunderte. Es war ihnen bei Todesstrafe verboten, den Boden des Landes Israel zu betreten. Das ist die Haushaltung des Gesetzes, die wir an den zwei folgenden Mittwochabenden in ganz besonderer Weise untersuchen wollen. Soweit als Überblick soll es für heute genügen. Nun kommen wir zu der 6. Haushaltung. Das ist für uns die schönste und die wichtigste, weil wir in dieser Haushaltung gegenwärtig leben. Es ist die Haushaltung oder Heilszeit der Gnade. Wir könnten auch sagen, die Haushaltung der Gemeinde. Das ist identisch. Der Zeitraum für diese feine Haushaltung, die Gott geschaffen hat, die im Alten Testament unbekannt war, die Propheten nicht geweissagt haben. Diese Haushaltung erstreckt sich von Pfingsten, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde, als Gott seinen Heiligen Geist ausgoss, bis hin zur Entrückung der Gemeinde, die bevorsteht. Davon spricht die Apostelgeschichte und alle Briefe des Neuen Testaments. Der Zeitraum der Gemeinde, sie umfasst alle Wiedergeborenen vom Pfingsttag an bis zu dem Augenblick der Entrückung auf allen Kontinenten in allen Jahrhunderten, alle Glieder des Leibes Jesu Christi. Das Verwaltungsprinzip, das Gott für diese Haushaltung gegeben hat, ist nun etwas ganz Neues. Jetzt müssen wir an der Stelle gut aufpassen. Jetzt kommt ein ganz neues Verwaltungsprinzip. In der Zeit davor, in der Haushaltung des Gesetzes, hatte Gott das Gesetz gegeben, auf Stein gehauen und auf Papier geschrieben oder auf anderes Material. Und nun wurde das Gesetz des Mose durch die Innewohnung des Heiligen Geistes ersetzt, der das Gesetz Gottes im Herzen ist. So lesen wir es in Römer 8, Vers 2, wo vom Gesetz des Geistes des Lebens in Christus die Rede ist. Wie kann man das erklären? Schaut, das Gesetz des Mose war ein äußeres Gesetz. Das waren Paragraphen, das war gegeben, das konnte man äußerlich halten. Aber das Gesetz des Geistes im Herzen, das ist abhängig von einer ganz persönlichen Liebesbeziehung zu Jesus. Jesus wohnt in unseren Herzen und wir wollen so leben, dass wir ihm gefallen. Und wir merken, wenn wir etwas tun, das ihn betrübt. Es ist eine ganz sensible innere Beziehung des Geistes zu Jesus. Ich sage noch einmal, eine Liebesbeziehung, eine Vertrauensbeziehung und auch eine Gehorsamsbeziehung. Und aus dieser sensiblen Beziehung heraus leben wir nun. Und das Gesetz, das im Alten Testament so starke Strafen forderte, das hat Jesus erfüllt und die Strafen für diese Übertretungen am Kreuz getragen. Und nun sagt der Römerbrief, dass es in uns erfüllt wird durch den Geist, der in uns wohnt, durch Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns ist. Und deswegen ein ganz neues Prinzip. Wir haben hier das Gesetz des Geistes Gottes im Herzen. Nicht mehr äußerlich auf Buchstaben, sondern ein geistliches Gesetz im Herzen, das im Wesen eine persönliche Beziehung zu Christus ist. Die drei übrigen Verwaltungsprinzipien aus dem Alten Testament, mit Ausnahme des Gesetzes, die drei übrigen, nämlich das Gewissen, die Regierung, die Obrigkeit und auch die Verheißungen, diese drei Prinzipien bleiben auch uns in der Zeit der Gemeinde erhalten, sie bleiben bestehen. Das Einzige, was nicht gilt für uns in der Gemeindezeit, ist das alttestamentliche Gesetz, das mosaische Gesetz. Das ist außer Kraft gesetzt, wie wir es heute in einer Woche noch detailliert sehen werden. Aber die drei übrigen bleiben. Auch wir haben als neutestamentliche Christen ein Gewissen, wir haben Obrigkeit und auch uns gelten die Verheißungen des Alten Testaments in Christus. Dann haben wir drittens die neue Offenbarung für diese Haushaltung. Ist ganz klar, die vorübergehende Verwerfung Israels erkennen wir. Wir sehen, dass es nur eine vorübergehende Verwerfung ist. Das zeigen uns die Briefe des Gemeindezeitalters. Und wir sehen die Entstehung der Gemeinde im zweiten Teil der Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Briefen und der Offenbarung, insbesondere an den Stellen Römer 11, 25 bis 26 können wir diese neue Offenbarung erkennen, aber auch in Epheser 3, 1 bis 10 und Kolosser 1, 25 bis 26. Das ist die neue Offenbarung, die Gott hier schenkt im Blick auf die Heilsgeschichte. Israel ist vorübergehend verworfen, wird aber noch einmal voll angenommen als Volk und es gibt eine neue Haushaltung der Gemeinde. Die Verantwortung des Menschen ist auch in dieser Heilszeit Gehorsam gegenüber Gott und ein ihm wohlgefälliges Leben aufgrund der Fülle der Gnade Gottes und aufgrund des innewohnenden Heiligen Geistes. Schaut, wenn wir eben gesagt haben, Gott hatte Israel schon viel anvertraut mit dem äußeren Gesetz, so hat er uns in dieser Heilszeit noch unvergleichlich mehr anvertraut, nämlich die Fülle der Gnade und den innewohnenden Heiligen Geist. Somit sind wir wirklich gerüstet. Petrus schreibt im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 3, alles, was uns zum Leben und gottseligen Wandel nötig ist, hat uns seine Kraft geschenkt. Es ist uns geschenkt. Alles, was wir brauchen, das ewige Leben ist uns geschenkt und der Heilige Geist gibt auch die Kraft, in diesem neuen Gesetz Christi zu leben, in diesem neuen Gesetz des Geistes in Christus. Das ist die Fülle der Gnade Gottes und der innewohnende Geist und darum kann er auch von uns ein ihm wohlgefälliges Leben erwarten. Gott erwartet nie etwas, was er nicht zuvor schenkt. Und er hat es zuvor geschenkt, darum darf er es erwarten. Fünftens, die Prüfung des Gehorsams besteht nun einfach darin, wird der Mensch aufgrund des Gewissens, der Obrigkeit, der Verheißungen und der Fülle der Gnade Gottes und der Innewohnung des Heiligen Geistes, wird er nun Gott gehorchen? Aber wir sehen auch hier in unserem Gemeindezeitalter der Gnade und der Gemeinde die Äußerung des Ungehorsams beim Menschen. Schaut, eine Vielzahl der Menschen, eine Mehrzahl, der große Teil der Menschen lehnt das Angebot der Erlösung ab. Das ist schon mal eine Äußerung, dass diese Erlösung durch Christus am Kreuz durch die allermeisten Menschen abgelehnt wird. Aber auch die Gläubigen, die das angenommen haben, sind Gott nicht immer gehorsam. Da müssen wir uns alle einschließen, ich mich auch. Und viele Gläubige leben im Fleisch und im Ungehorsam gegenüber Gottes geoffenbarten Willen und wissen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz genau, dass es Gott nicht gefällt, aber sie leben dennoch drin. Und so haben wir auch hier die Äußerung des Ungehorsams beim Menschen. Wie sieht nun das Gericht aus? Wir müssen das trennen. Das Gericht Gottes über die Ungläubigen besteht darin, dass sie, wenn sie in ihrem Unglauben und Ungehorsam verharren, bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu gerichtet werden. Da wird Gott die ganze abgefallene Menschheit, die gegen ihn in Rebellion ist, richten. Bei dem Völkergericht nach der Wiederkunft Jesu Christi. Und die Gläubigen, uns Gläubigen, richtet Gott auf eine andere Weise, nach einem ganz anderen Prinzip. Wir sind ja seine Kinder. Und das Gericht über uns ist ein Erziehungsgericht. Es ist die Züchtigung des Vaters in unserem Leben. Wenn wir in Ungehorsam fallen und in diesem Ungehorsam verharren, wenn wir uns nicht sofort, nachdem wir das erkannt haben, lösen wollen davon, dann kann Gott uns erziehen auf seinem Weg, wie es Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 5 bis 13 beschrieben ist und auch 1. Korinther 11, 27 bis 32, das Erziehungsgericht, das väterliche Erziehungsgericht Gottes. Gott lässt uns nicht laufen als seine Kinder. Er will uns zurückbringen. Und darum, weil es seine Liebe ist, lässt er uns nicht im Ungehorsam, sondern züchtigt uns, wenn es sein muss, auch schwer, aber immer mit dem Ziel der Zurechtbringung. Ist vielleicht jemand unter uns, der im Augenblick auf einem Ungehorsamsweg ist und der vielleicht schon die Züchtigung des Vaters erfährt, dann möchte ich dich bitten, kehre um vom Ungehorsam und bring alle Lebensbereiche deines Lebens unter die Herrschaft Christi. Es kann dir gar nicht besser gehen, als wie wenn du im Gehorsam lebst. Lasst uns noch eine siebte Haushaltung miteinander anschauen, die Haushaltung der sichtbaren Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde, das sogenannte tausendjährige Reich oder Millennium. Der Zeitraum für diese Haushaltung ist deutlich von der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi an, nicht von der Entrückung an, sondern von der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi an bis zum Endgericht am großen weißen Thron und der Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wie wir es in Offenbarung 20, 1 bis 6 finden. Das Verwaltungsprinzip Gottes in dieser Haushaltung des tausendjährigen Reiches wird sein, er wird das Gewissen gebrauchen. Vom Sündenfall an, nach dem Sündenfall, hat das Gewissen nie seine Funktion verloren. Das Gewissen, auch hier in dieser Haushaltung, wird es Innewohnung des Heiligen Geistes geben. Nicht bei allen Menschen. Es wird auch in dieser Zeit möglich sein, ungehorsam zu sein gegen Gott, aber doch bei vielen Menschen die Innewohnung des Heiligen Geistes. Und was neu sein wird als Verwaltungsprinzip, Gott wird paradiesische Zustände auf dieser Erde wiederherstellen und eine gerechte, theokratische Herrschaft Jesu auf dieser Erde, wie wir es im Alten Testament schon geweissagt finden in Jesaja 11, zum Beispiel 1 bis 5 und Zacharja 14, Vers 9. Die neue Offenbarung für diese Haushaltung ist die sichtbare Gegenwart Gottes in Jesus Christus 1000 Jahre hier auf dieser Erde. Es gibt keine neuen schriftlichen oder sonstigen Offenbarungen, aber einfach Christus selbst wird hier lebendig auf der Erde sein. Die Verantwortung des Menschen wird auch hier heißen, Gehorsam gegenüber Gott aufgrund des Gewissens, des innewohnenden Heiligen Geistes und der theokratischen Herrschaft Jesu Christi. Er wird ja sichtbar in Jerusalem auf dem Thron sein. Und somit sind alle Menschen zum Gehorsam gerufen. Und Gott wird diese Gehorsamshaltung auch prüfen. Er stellt die Frage, wird der Mensch nun unter den besten Voraussetzungen, die es jemals auf dieser Erde gab, Gott gehorchen? Es sind deswegen die besten Voraussetzungen, weil Christus sichtbar regiert. Er ist nicht nur sichtbar auf dieser Erde wie damals, als er in Ohnmacht und Niedrigkeit und Verkennung hier war, sondern er ist als der König dieser Erde sichtbar auf dem Thron und, was auch noch hinzukommt, Satan wird in dieser Zeit des Millenniums, des tausendjährigen Reiches gebunden sein und kann somit die Menschen nicht verführen. Also beste Umweltbedingungen. Und schaut, die Humanisten haben ja immer gesagt, der Mensch ist gut, nur die Umwelt ist schlecht, die Umwelt, die verdirbt ihn. Und hier werden die Humanisten davon überzeugt werden, dass sie Unrecht haben. Denn Gott schafft die besten Umweltbedingungen, nun müsste sich das Herz des Menschen eigentlich positiv entwickeln und entfalten. Und genau das zeigt Gott hier am Ende, dass das nicht der Fall ist, dass der Humanismus irrt, dass es eine Irrlehre ist, dass die Bibel recht hat, dass das Herz des Menschen seit dem Sündenfall böse ist. Und wir finden die Äußerung des Ungehorsams des Menschen in dieser Zeit einmal in der Form, dass doch viele Menschen die Erlösung durch Jesus Christus nicht annehmen werden. Manche werden schon während dieses tausendjährigen Reiches gegen ihn rebellieren. Es wird sogar möglich sein, dass Menschen sterben. Als Knabe gilt, wer mit 100 Jahren stirbt, sagt Jesaja. Und am Ende dieses tausendjährigen Reiches werden sich viele, ja alle Menschen der Rebellion Satans anschließen. Da wird Satan noch einmal losgelassen für eine kurze Zeit und er kann im Handumdrehen auch diese Menschen, die unter der sichtbaren Herrschaft Jesu gelebt haben und leben. Er kann sie im Handumdrehen verführen, dass sie anstürmen gegen den Thron Christi in Jerusalem. Und dann wird es noch einmal ein Gericht geben, nämlich, dass Christus diese anstürmenden Heere mit dem Antichristen an der Spitze, mit dem Teufel an der Spitze vielmehr, er wird sie vernichten, er wird sie in den Feuersee werfen, er wird sie richten. Und so wird auch dieses Zeitalter des tausendjährigen Reiches mit Gericht beendet werden. Und dann erst ist das Endgericht, der sogenannte große weiße Thron, wo alle Verlorenen aus allen Zeitaltern vor Gott stehen, vor dem großen weißen Thron und dort gerichtet werden. Also wir sehen, jede Haushaltung wurde von Gott mit etwas Neuem ausgerüstet, manche Dinge blieben bestehen, manche wurden verändert. So, ich weiß nicht, ob die letzten Sätze eben drauf waren, also würde ich das nochmal wiederholen. Dort an dem Thron der Gnade, da gibt es kein Gericht, aber an dem Thron, an dem weißen Thron, da gibt es keine Gnade, weil dort kein Blut ist. Nun schauen wir uns zum Schluss kommen, den Weg der Erlösung an in diesen sieben Zeitaltern. Es könnte nämlich jetzt jemand sagen von uns, ja, sieben verschiedene Zeitalter, wir haben gesehen, ganz verschiedene Prinzipien, nach denen Gott da handelt. Er hat ganz verschiedene Verwaltungsprinzipien gegeben, unterschiedliche Anforderungen an den Menschen gestellt. Bedeutet das auch, dass der Weg der Erlösung in jeder Haushaltung verschieden ist? Nein. Die Bibel lehrt zwar verschiedene Heilszeiten, Haushaltungen, aber immer den gleichen Weg der Erlösung. Das ist großartig, wie Gott das gemacht hat. Immer der gleiche Weg der Erlösung. Erlösung ist immer ein Geschenk der Gnade Gottes, zu allen Zeiten und wird auch immer so sein. Es wird keiner im Himmel sein, der dort sagen kann, ich bin hier, weil ich dieses oder jenes geleistet habe oder erfüllt habe. Erstens, die Grundlage der Erlösung ist vom Sündenfall an immer der stellvertretende Opfertod Jesu Christi. Das Kreuz Jesu steht in der Mitte der Geschichte. Und es wirkt sowohl nach vorne in unsere Zeit als auch zurück in die Vergangenheit. Es steht in der Mitte der Geschichte. Und Erlösung ist immer nur möglich aufgrund des stellvertretenden Opfertodes Jesu Christi. Und sagt ihr, ja Moment, der Abel hat doch nicht an das Opfer Christi geglaubt. Er wusste doch davon gar nichts. Nein, davon wusste er nichts. Aber als er an die stellvertretende Opferung seines Tieres glaubte, da rechnete ihm Gott die Erlösung durch Christus zu. Die Aneignung der Erlösung geschieht von dem Sündenfall an immer durch den Glauben an Gott, der die Erlösung schenkt. Aber jetzt das Entscheidende. Der Inhalt des Glaubens richtet sich nach dem Stand der Offenbarung, die Gott gegeben hat. Gott hat von Abel nicht verlangt, dass er an Christus glaubt, sondern nach dem Stand seiner Offenbarung, die er damals hatte, nach dem Licht, das er hatte, nach der Information, die er hatte. Vom Sündenfall des Menschen an bis zum Kreuz Jesu beinhaltete der von Gott vorgezeichnete Weg der Erlösung die Opferung eines Tieres, wodurch symbolhaft auf den zukünftigen Opfertod Jesu Christi hingewiesen wurde. Mit jeder Tieropferung, und es sind Millionen Tiere geopfert worden in der Zeit des Alten Testaments, wurde immer auf das Opfer Jesu Christi hingewiesen, bei jeder Opferung, denn alle diese Tiere waren unschuldig. Und Gott hatte es so bestimmt, dass sie stellvertretend sterben können und sterben müssen für den Menschen. Und B, seit dem stellvertretenden Opfertod Jesu beinhaltet der von Gott vorgezeichnete Weg der Erlösung die Umkehr und den Glauben an Jesus Christus. Seit Jesu Tod ist ganz klar Umkehr und Glaube an ihn. Und nun noch das Letzte. Der stellvertretende Opfertod Jesu stand schon vor Grundlegung der Welt fest. Gott vergab zur Zeit des Alten Testaments die Sünden in Erwartung des Todes Jesu Christi. Das heißt, wenn Abel ein Tier opferte und glaubte, dass dieses unschuldige Opfertier jetzt seine Verfehlung zudeckt, und er glaubte daran, dass er dadurch vor Gott gerecht werden kann, dann rechnete Gott dem Abel schon die Gerechtigkeit Jesu Christi zu, die durch den Opfertod Jesu erst tausende Jahre später geschah. Das ist keine Theorie oder Theologie von Menschen, das sagt uns die Schrift. Vielleicht können wir gerade als letzte Stelle noch Römer 3 aufschlagen, wo das ausdrücklich steht, Römer 3, Vers 25, über diesen Vers freue ich mich immer wieder, wenn ich ihn lese. Römer 3, lesen wir von Vers 23 ab. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort, Sühnedeckel, zu einem Gnadenstuhl oder wie das auch immer übersetzt werden kann, dieses Wort Hilasterion, was hier im Griechischen steht, die Übersetzung des hebräischen Worts Kaporet. Kaporet war der Deckel der Bundeslade, da wo das Blut hingesprengt wurde, da wo Gott gegenwärtig war im Alten Testament. Also so hat ihn Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Die vorher geschehenen Sünden sind die, die zur Zeit des Alten Testaments geschehen sind. Die hat Gott hingehen lassen. Die waren unter der Nachsicht Gottes. Die hat er auf sein Geduldskonto gebucht. Und die wurden erst völlig gedeckt, als Christus am Kreuz starb. Da wurden alle diese alttestamentlichen Tieropfer mit echtem Leben erfüllt und konnten somit nachträglich die Kraft haben, auch diese Menschen gerecht zu machen vor Gott. Das müssen wir einfach sehen. Immer der gleiche Weg der Erlösung, der Glaube an die Gnade Gottes. Nur der Inhalt dieses Glaubens war abhängig von dem Stand der Offenbarung, den die Menschen hatten in dieser Haushaltung. Und von daher brauchen wir uns keine Sorgen zu machen um sie, dass wir meinen, oh, die wussten doch nichts von Christus, wie können sie dann in den Himmel kommen? Da hatte Gott schon vorgesorgt aufgrund dieses unveränderlichen Erlösungsprinzips der Gnade Gottes aufgrund eines unschuldigen Stellvertreters. Wollen wir da zum Schluss kommen heute Abend? Wir haben die sieben Haushaltungen, diese sieben Zeitalter noch einmal Revue passieren lassen. Wir haben anhand unserer Eingangsfolie von den Haushaltungen gesehen, dass Gott, danke, verschiedene Merkmale von Haushaltungen hat. Darf ich das zum Schluss hier nochmal zeigen? Wir haben gesehen anhand von Lukas 16, da ist immer ein Meister, da ist ein Knecht, da ist eine Verantwortung, da ist ein Zeitpunkt der Rechenschaft und die Möglichkeit der Veränderung der Bestimmungen für den Haushalt. Und genauso hat es Gott gemacht, so hat er es im Lauf der mindestens 6000 Jahre Menschheitsgeschichte getan. Und das ist systematisch, da ist Ordnung drin, da ist System drin, das ist nicht willkürlich, das entspricht ganz dem Wesen Gottes, wie er ist. Und wir können diese Dinge erkennen, das darf uns eine Hilfe sein, dass wir auch beim Bibelstudium, dass wir so jetzt mehr Ordnung haben im Verständnis, wenn wir das lesen und aber doch erkennen, es ist immer der gleiche Gott, sein Wesen hat sich nicht verändert und der Weg der Erlösung ist auch immer der gleiche geblieben. Heute in einer Woche und auch in 14 Tagen, so Gott will, wollen wir dann uns mit dem Gesetz beschäftigen, ganz intensiv, ausführlicher, noch viel mehr als heute Abend. Und dann kommt das, was ich schon angekündigt habe, dass wir auch fragen, was gilt uns noch vom Gesetz? Alles oder nur ein Teil? Oder nur die 10 Gebote oder was auch immer. Diese Fragen wollen wir dann anhand der Bibel beantworten. Lasst uns hier an dem Punkt stehen bleiben, nochmal still werden und dem Herrn auch danken für diese Haushaltungen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diese Offenbarung von den Haushaltungen, die wir in deinem Wort finden. Du bist wirklich ein Gott der Ordnung. Du hast Zeitalter eingesetzt mit ganz genauen Prinzipien. Und wir haben das jetzt ein wenig nachverfolgt. Vielleicht noch lange nicht alles entdeckt, was in deinem Wort da geoffenbart ist. Aber wir danken dir, dass wir erkannt haben, du bist der, der Verantwortung anvertraut hat. Und du bist der, der Bilanz zieht und Rechenschaft fordert. Du bist der, der immer zuerst gibt, der immer zuerst schenkt. Und dann als Antwort Vertrauen und Gehorsam und Liebe erwartet. Danke, Herr, dass wir in dieser Heilszeit leben, wo du am allermeisten investiert hast, wo du dich selbst geschenkt hast, am Kreuz durch das Opfer Jesu Christi. Und dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo uns das alles gegeben ist, die Fülle der Gnade Gottes. Nun lass auch in unseren Herzen die Bereitschaft, den Wunsch, das Bestreben sein, in einem wohlgefälligen Leben dir zu dienen, treue Haushalter zu sein. Und wir danken dir, dass du uns dazu hilfst, dass wir würdig des Evangeliums wandeln, ohne Krampf, aber in der Hingabe unseres Herzens. Danke, dass du auch mit deinem Volk Israel noch großartige Dinge vorhast und dass du auch dieses Volk in die Knie bringen wirst, vor dem Erlöser. Danke, dass wir sehen, du hast noch großartige Zukunft mit dieser Erde, dass noch eine Haushaltung kommt, wo alles wieder sein wird, wie am Anfang im Paradies. Und uns lass eingedenk sein, dass unsere Zeit zu Ende gehen wird mit der Entrückung, dass der Herr Jesus kommen wird und die Gemeinde wegnehmen. Und dass wir darauf zugehen. Lass uns wirken, Herr, solange noch Zeit ist. Danke, dass immer noch Gnadenzeit ist. Amen.